Wir können nie nur ein Verhalten aufrechterhalten. Wir haben verschiedene Emotionen, wir haben verschiedene Lüste, Genuss, Traditionen. Und unser Essen ist auch viel komplexer.
Wie gesund und ungesund.
Total normal.
Wir reden über das, was uns alle beschäftigt.
Total normal.
Ist ein Podcast von der
Ronja
und der Danja Schifftan.
Zwei Schifftan in einem Raum. Viel Spass.
Auch so. So, Ronjalein.
Schwesterlein.
Hey, ich freue mich so zum dritten. Also, ich freue mich so auf unseren dritten Podcast.
Ich bin auch juhu.
Und zwar, wir wenden uns hauptsächlich der Frage zu. Wir bleiben ja bekanntermaßen eh nie genau beim Thema. Aber wieso ist Essen in unserem Leben so ein Dominanzthema? Und du als Fachfrau zu dem, leg los!
Wieso das Thema Ernährung und Essen so dominant ist? Hey, ich finde es im Fall mega lustig. Ich merke wirklich in unserem Leben, wenn ich mit Menschen rede und meine Vertiefung vorstelle, oder irgendwie, wenn jemand fragt, Ronja, was machst du eigentlich? Und ich sage, ja, ich bin Ernährungspsychologin, dann ist immer so, oh, das ist mega spannend. Ich denke mir so, ah ja, schön, das ist cool. Ja, ich finde es eigentlich
auch
interessant. Aber wo ich wirklich merke, es beschäftigt enorm viele Menschen, das Thema. Und zwar, wie egal wo, wie, wo, was. Ich glaube, es geht beim Thema Sex etwas ähnlich.
Mhm.
Aber es ist ja klar, oder? Wir Menschen, wir essen ein paar Mal pro Tag. Und haben irgendwie die ganze Zeit mit dem Thema zu tun. Und gleichzeitig haben wir enorm viele Vorstellungen, wir haben alle irgendwelche Esskonzepte im Kopf. Mhm. Also, sei es irgendwie,
also wir können ja überhaupt schon so viel, sind so viele Konzepte rum.
Es sind so viele Konzepte rum. Also entweder ist es, weil du irgendwie eine gewisse Diät folgen willst, weil du ein spezielles Bedürfnis hast, weil zum Beispiel Essen ein verkrampftes Thema, ein angespanntes Thema in deinem Leben ist, weil du irgendetwas hast, wie zum Beispiel Familienkontext und Ernährungssituation. Mhm. Also,
oder irgendeine Vorstellung hast, was richtig ist oder welche Tiere man essen darf oder nicht essen darf. Religionen haben auch mit Essen zu tun.
Also ich mache immer die Übung mit meinen Studierenden. Mache ich immer am Anfang, also ziemlich am Anfang, wenn es um ernährungspsychologische Themen
geht. Nachdem du heute gesagt hast?
Nein, nachdem ich schon mal irgendeinen blöden Witz geschissen habe, peinlich berührt von der Klasse gestanden bin, weil sie ihn nicht lustig gefunden haben.
Das
nachdem stelle ich eigentlich meistens so ein bisschen die Frage, was beeinflusst unser Essverhalten oder unser Essen? Und lass das so ein bisschen sammeln. Und wir können das Spiel jetzt eigentlich jetzt machen. Ich weiß nicht.
Ja, dann werden wir nicht mehr fertig.
Also es sind endlos viele Themen. Also, nein, komm, sag jetzt, hilf mir. Was
ja, ich habe ja jetzt zum Beispiel gesagt, zum Beispiel Religionen.
Religion, voll krass, oder? Also eigentlich kannst du wie zu jedem Thema, also sei es, weil du religiöse Vorstellungen hast, also beispielsweise irgendwelche Regeln, aber auch ethische Vorstellungen, dann kulturelle Prägungen, Geld, oder? Kannst du dir irgendwie Sushi leisten oder was wählst du? Endlos viele Lebensthemen haben mit dem Thema Essen zu tun. Und das finde ich drum einfach mein riesen Leidenschaftsthema, weil, wie ihr bereits vielleicht festgestellt habt, wenn ihr der Danja und mir zugelassen habt, uns wird ja schnell auch langweilig. Wir sind ungeduldige Menschen, scheinbar auch genetisch so geprägt, wie man rausgehört. Finde ich das Thema so ultra faszinierend, weil es einfach an jedes von unseren Lebensthemen anknüpfbar ist.
Ja, und es knüpft sich, also eben dort unter anderem wie beim Thema Sex, es knüpft sich ja auch ganz viele verschiedene, zum Beispiel Emotionen dran. Also es verknüpft sich, ich finde, Essen ist so eine Art wie ein Spinnennetz. Oder quasi die Spinne ist das Essen. Und ein bisschen egal an welchem Faden, also für die, die es nicht wissen, das Spinnennetz funktioniert ja fantastisch. Wenn ein Flüge am einen Ort reingeht,
macht es klingelingeling.
Dann macht es klingelingeling und die Spinne weiss ganz genau, woher dass sie muss rennen muss. Und das ist ganz häufig beim Thema Essen auch so, dass irgendetwas, das nichts mit dem Thema zu tun hat, irgendwie sich anklingelt und zack, ist das Thema nonstop präsent. Und wenn man dort ja nicht im Reinen ist, du erklärst uns dann vielleicht nachher noch ein bisschen warum, dann ist man ständig konfrontiert irgendwie, also stressig ist es ja vor allem, wenn man negativ konfrontiert ist mit dem Thema, wenn man irgendwie unter Druck ist.
Ja, lustigerweise nicht nur. Also Essen ist nicht nur, auch wenn es negativ konnotiert ist oder auch prägt ist, sondern auch, wenn es positiv ist, kann es auch sein, dass Essen einfach ist, wie es reagiert. So wie du es schön sagst, die Spinnele, wo das Klingelingeling gehört. Ich finde das ein schönes Bild. Du das Essen einfach auf irgendeine Art und Weise reagieren. Das kann auch ganz positiv sein. Das kann auch sein, dass es zum Beispiel ist, keine Ahnung, man bekommt zum Beispiel ein Kind und man hat auf einmal ganz eine andere Esskultur, wie man hockt zum Beispiel auf einmal an und isst mit dem Kind etwas. Also das heisst, jedes, egal welcher Faktor im Leben sich verändert, sei es noch so einen feinen, das kann auch zum Beispiel bedeuten, klassischerweise du zügelst, ziehst in ein anderes Quartier und in diesem Quartier ist jetzt einfach näher eher der kleine Quartierladen als der grosse Migros. Und da wir Menschen tendenziell eher den Weg vom geringsten Widerstand und eher zur Faulheit tendieren, kann es dann plötzlich sein, dass du ganz andere Lebensmittelwahl hast in diesem Quartierladen. Und schon das, total neutral, hat einfach einen Einfluss auf dein ganz persönliches Essverhalten. Das, was du aber gerade angesprochen hast, habe ich jetzt ganz einen spannenden Punkt gefunden und das ist ein wichtiger, den treffe ich extrem oft an, ist das Thema, wenn es negativ prägt ist, vor allem, wenn es mit einem gewissen Leidensdruck konfrontiert, also kombiniert
ist. Das ist ja doch nicht selten. Also bei mir in der Praxis ist, auch wenn das überhaupt nicht der Grund ist, wieso Leute kommen, ist das immer auf irgendeine Art, also Essen, Sex und Schlafen sind so drei und Geld. Das sind so vier Grundthemen, die immer irgendwie vorkommen und meistens irgendwie belastet. Nicht mega fest immer, aber durchaus belastet.
Ich sehe das genau gleich, ich erlebe das auch so. Aber das, was ich aber auch oft erlebe, ist, dass sie, dass es die ersten Säulen sind, die reagieren. Also gerade dann, wenn zum Beispiel das System unter einer gewissen Spannung steht oder aus einem gewissen Ungleichgewicht, sei es zum Beispiel, wir sind gestresst, der Job hat sich gewechselt, dann sie ist oft am Thema Essen, am Thema Sex, halt auch eben Lustlosigkeit, oft am Thema Körper absehbar. Also der Körper reagiert halt unter Stress. Wir können uns das so vorstellen. Ich könnte mal alle, wenn wir irgendwie mal in einer stressigen Situation sind oder auch aktuell, können wir mal ganz fest wie schauen, wie fühlt sich euer Bauch an. Wie fühlt sich denn, ich habe wieder mal die Hand am Bauch. Ich glaube, wir haben bei der Podcast-Aufnahme jeweils die Hand an den Bauch, wie in diesen Themen. Wenn man die Hand am Bauch hat, dann spürt man, wie angespannt ist man gerade. Man sieht das auch an dem, wie schnauft man, wie sind die Muskeln gerade zu Weg. Und an dem merkt man, ob der Körper auch gerade unter einer gewissen Anspannung leidet oder ist. Und je nachdem, wie wir einen Spannungszustand erleben, kann das auch sein, dass sich das auf unser Essen auswirkt. Weil ganz einfach eine von unseren ersten Stressreaktionen, rein evolutionär, ist so, dass unsere Verdauung sicher mal nicht dominant ist, sondern wir versuchen ja zu flüchten oder wir bleiben einfach stehen oder wir wollen ja in den Kampf gehen. Auf jeden Fall in allen diesen Stressreaktionen brauchen wir die Verdauung und die Ruhe von der Verdauung, die wir haben, auch wirklich nicht. Das heisst, die ist
nicht, genau, mit Betonung auf nicht. Das heisst, die stellt ab.
Genau. Out of order. Also, das heisst, Verdauung ist irrelevant und gleichzeitig haben wir aber auch durch die muskuläre Anspannung in diesem Moment, dünnt sich auch die Muskeln rund um den Magen, rund um den Darm, alles so anspannen, dass wir überhaupt nicht in Ruhe essen können. Das heisst, auch keine Entspannung erfahren beim Essen. Tanja.
Also ein anderes Beispiel ist, wenn du dir eine Leiter vorstellst, dann hat die Leiter verschiedene Stufen und je weiter aber du steigst, desto mehr geht es nur noch ums Bluten überleben. Zuerst auf dem Mittleren ist dein Gegenüber dein Feind und dort durch kämpfen oder flüchten. Und wenn du noch weiter runtergehst, dann geht es nur noch darum, hey, wie kann ich einfach die Situation hinter mich bringen. Und je höher rauf du die Leiter steigst, desto mehr kommst du in das Flow-Erlebnis rein, wo du einfach auch das Gegenüber ist einfach dein Freund, du findest alles gut, du findest alles okay. Und gleichzeitig auf dieser Leiter kannst du, genau wie du gesagt hast, Ronja, die Körperspannung ablesen. Je tiefer aber du gehst, desto höher ist die Körperspannung. Die Problematik, die ich häufig habe in der Praxis, dass Menschen, auch wenn ich ihnen sage, legen sie die Hand auf den Bauch, das mache ich auch, die spüren gar nicht, dass sie angespannt sind.
Genau,
weil die nehmen es gar nicht wahr, das ist gar nicht geschult. Und trotzdem macht es Sinn, je mehr man dann über Bewegung im besten Fall dort die Leiter kann draufsteigen, desto besser funktioniert schlussendlich auch die Verdauung. Genau.
Genau. Wir haben jetzt ein ganz wichtiges Thema angesprochen, auch das Thema, wie der Körper reagiert. Das, was ich ganz oft erlebe, ist eigentlich die Frage rund um Stress. Also wie sich Stress generell, egal wie er ausgelöst ist, der kann zum Beispiel durch sozialen Stress, also durch Konflikte, durch Streit, irgendetwas ausgelöst werden, aber auch durch einfach Zeitverknappung, reagieren wir eigentlich eine Art auf drei Ebenen, wenn man das Thema Essen zum Beispiel anbelangt oder anschaut. Auf der ersten Ebene ist eigentlich die physiologische Reaktion. Also das, was wir jetzt besprochen haben mit Stressreaktion, gleichzeitig aber auch wird Cortisol stark ausgeschüttet bei Stress, Blutzucker wird im Blut zur Verfügung gestellt, wo, weil wir nicht mehr wegrennen vom Säbelzahntiger, auch nicht mehr verbraucht wird. Das heisst, dementsprechend wird sich das auch eher in Fett einlagern. Das ist rein die physiologische Ebene. Auf der zweiten Ebene, was ich eben immer sehr spannend finde, ist die emotionale Reaktion. Also, dass wir Essen schon als Kleinkind antrainieren mit, also, dass wir eigentlich durch Essen, man nennt das emotionales Essen, uns positive Gefühle können verschaffen können.
Oder negativ? Wir werden bestraft oder belohnt?
Nein. Ah. Wir nehmen es, um unsere Emotionen zu regulieren. Das heisst, wenn wir unsere Emotionen regulieren, bedeutet das tendenziell eher, wir haben quasi negative Emotionen, die wir weghaben wollen. Viele kennen das mit dem Stressessen, mit dem Nervenfutter, mit dem Snacking am Abend zum Beispiel, wenn einem langweilig ist auf dem Sofa, dass man immer wieder aufhüpft, in die Küche rennt und sich Kick, Stimulation, Referenz zum Sex, zu der Sexfolge eigentlich, dass man sich eine gewisse Erregung holt, um sich wieder aufbringen. Also das heisst, um die Emotionen zu verarbeiten, die einem irgendwie gerade unangenehm sind, haben viele Leute gelernt, durch Essen das zu regulieren. Und Tanja, du sagst es nämlich genau richtig, das ist durch Belohnung und Bestrafung. Ganz viele haben das gelernt im Kindesalter, weil sie zum Beispiel belohnt oder bestraft worden sind mit dem Thema Essen. Also, hey, wenn du brav bist, gibt es noch ein Dessert. Und im Fall, wenn du es immer nicht aufgeräumt hast, dann streichen wir den morgigen Ausflug zum Klassenstand. Also genau so Spiele, sage ich jetzt mal, oder so Erziehungsmassnahmen prägen ganz stark die Ebene, wo wir Emotionen regulieren mit dem Essen. Jetzt hole ich lang aus, es gibt noch eine dritte Ebene, die finde ich mega wichtig, und zwar schon reine Zeitverknappung. Also beispielsweise, weil ich schon durch Stress, also durch Zeitmangel beispielsweise, zu wenig kochen, viel auswärts essen, aber auch mehr zu Fertig-Food quasi tendieren oder unterwegs essen oder parallel, weil ich nebendran am Handy bin und meine E-Mails abarbeite, die Ebene hat auch Einfluss auf mein Wohlbefinden rund ums Thema Essen.
Genau, aber all die Erklärungen, willst du dem von damit sagen, all das führt dazu, dass wir eigentlich im Kopf ständig auf die eine oder andere Art mit Essen beschäftigt sind?
Ja, eigentlich gerade aus dem Grund, dass wir im Leben mit unserem Leben beschäftigt sind und wir wissen, egal was in unserem Leben passiert, hat es Auswirkungen auf unser Essen. Darum beschäftigt uns das permanent. Aber ich glaube nicht nur wegen dem, sondern auch aus dem Aspekt, weil wir Essen in unserer Gesellschaft sehr stark verkopft haben.
Also du meinst zum Beispiel so etwas wie, wir denken, es gibt wie zu viele Konzepte darüber. Also wir haben zu viel Wissen darüber, wir haben zu viele Gedanken dazu, wir haben zu viel permanent damit im Denkapparat damit zu tun. Ja, es hat nichts mit dem Körper zu tun.
Ja, genau. Also du sagst, wir haben viel Wissen. Ich würde sogar sagen, wir haben viel Halbwissen. Ja. Also ich glaube, das, was eine riesige Herausforderung ist, ist im Bereich von Ernährung und vom Essen, ist effektiv, dass ganz viel Fake News eigentlich kursieren. Also auch wirklich Vorstellungen von was ist gesund, was ist ungesund. Schon nur die zwei Wörter machen mich wahnsinnig. Das ist wirklich die Grundbasis, dass wir das Gefühl haben, wir tun unserem Körper Schaden zuführen, wenn wir uns so und so ernähren.
Gut, das sind wir aber voll wieder beim Thema Stress. Oder? Extrem. Weil das heisst ja eigentlich genau, je mehr, egal jetzt was ich esse, je mehr ich das schlecht finde oder abwerte auf irgendeine Art, desto mehr haben wir auch wieder Stresshormone, die sich ausschütten, desto mehr ist es nur schon wegen dem nicht gesund. Aber nicht, richtig, wie das Lebensmittel an sich nicht gesund
ist. Also eigentlich, das, was du gerade beschreibst, das nennt man in der Fachsprache ja also nicht der Placebo, sondern der kleine böse Bruder vom Placebo-Effekt, der Nocebo-Effekt. Also das haben wir im Essen ganz oft. Und zwar, also der Nocebo-Effekt beschreibt eigentlich, wenn ich zum Beispiel Packungsbeilage von einem Medikament lese und ich höre, also ich lese, oh, es gibt Kopfweh oder es kann Halsweh machen und, dass ich diese Effekte spüre, also nicht, weil ich sie mir einrede, sondern sie rein einfach spüre, aus diesen Hinweisen raus. Also ja. Sei es, weil der Körper eben in diesen Stressmechanismen ist, sei es Spiegelneuronen, was auch immer, da gibt es ja x-tausend Erklärungen, wie der Nocebo- oder Placebo-Effekt kann funktionieren. aber ja, voll. Also wenn ich die ganze Zeit eigentlich einrede, Zucker schlecht, Zucker schlecht, Zucker schlecht, ja, Körper reagiert halt.
Also das heisst, das ist eigentlich genau das, was eben ganz viele von meinen Patientinnen und Patienten beschreiben. Sie haben eine schwarze Liste von all dem, was sie quasi nicht dürfen oder nicht sollten essen. Und mir tatsächlich dann einmal erzählen die, aber dann, wenn ich es gegessen habe, dann ist es mir auch nicht gut dabei gegangen. Genau. Und das wäre ja genau die Erklärung, wenn ich natürlich so fest überzeugt davon bin und ganz fest viel investiere in das, dass Pommes frites schlecht sind, dann erlebe ich sie auch tatsächlich schlecht um meinen Körper.
Ja, es ist ganz einfach. Also auf der einen Seite eben die klassische Nocebo-Reaktion und auf der anderen Seite auch wirklich, mit welchem Framing nennt man das? Also wie ist es eingerahmt, oder? Der Essmoment. Also in dem Moment, wenn jetzt sich jemand die Pommes frites mega verbietet und sagt, Pommes frites sind schlecht, ist das ja auch schon negativ geprägt, oder? Das Erlebnis, man sagt ja nicht, oh geil, ich esse jetzt Pommes frites, ich finde die mega lässig, sondern es ist irgendwie mit einem schlechten Gewissen. Mhm. Und das schlechte Gewissen erlebe ich gerade in der Beratung, ist eines der stärksten Rucksäcke. Und ich glaube, dort müssen wir ganz fest mal anhören. Ich bin wieder eigentlich immer bei meiner Kernfrage, von wo kommt das?
Ja.
Also von wo habe ich die Denkmuster, dass Pommes frites schlecht sind? Irgendwo habe ich das vielleicht mal aufgeschnappt, vielleicht hat es meine Mami mir immer gesagt beim Essen, so nein, jetzt, also klassischerweise erklären die Eltern ja immer, das ist gesund und das ist ungesund. Also du darfst jetzt noch ein bisschen, ja du musst noch etwas Gesundes essen, dann darfst du
auch,
ja, Gemüse. Klassischerweise, lustigerweise, Kinder lernen, dass eigentlich etwas Gesundes etwas Grausiges ist.
Wie eine Art der Bestrafung daherkommt.
Nicht nur, weil sie lernen, also ich meine, an was sagt man, was ist gesund? Also was Eltern sagen?
Gemüse
oder irgendetwas Grünes, etwas eher tendenziell, geschmackstechnisch eher etwas Bitteres. Und alles, was tendenziell bitter ist oder tendenziell von den Geschmäckern her weniger an Muttermilch, ganz einfach erinnert, ist für ein Kind eher eine Herausforderung, eher etwas Neues, etwas, was sich daran gewöhnen muss. Und jetzt bekommt es immer die Erklärung, das ist ungesund und das ist gesund. Das heisst, irgendwann fangen die Kinder an, den Geschmack und die Aussage gesund und ungesund kombinieren. Und irgendwann lernen sie, gesund gleich weh.
Macht Sinn.
Also eigentlich genau das, was wir ja nicht wollen als Eltern, dass sie primär mal, Anführungsschlusszeichen, gesunde Sachen ablehnen, machen wir mit dem genau stärker.
Genau, deine ganzen Füssli sagen es wieder mal mit gesund und ungesund. Aber jetzt vielleicht gleich noch mal eine andere Frage. Das sind jetzt ganz viele Erklärungen. Wir hocken jetzt in unseren Körper. Wir haben ganz viele so Bilder mitbekommen. Wir sind selber irgendwie, wir probieren es ja mega fest loszulassen, weil jetzt haben wir ja vielleicht auch noch eigene Kinder und wollen es ja richtig machen und gut machen und überhaupt. Wie, also das Schwierige finde ich bei dem Thema eben schon, man kann es ja wie nicht sein lassen, weil man wird Minimum x-mal pro Tag, wenn man, sagen wir, 3-mal pro Tag isst oder 5-mal pro Tag isst, aktiv damit konfrontiert. Mhm. Wie kann ich die Fixierung trotzdem mit der Zeit sein lassen? Also eigentlich wieder bei dem Thema beim ersten Mal, das wir hatten, wie kann ich die Lupe quasi wieder zum Teleobjektiv machen.
Ich finde es eine mega wichtige und mega gute Frage. Ich glaube, man muss extrem individuell schauen, was ist wirklich das Thema, oder? Also es ist gemein, wie wenn zum Beispiel jemand zu emotionalem Essen tendiert, oder? Also dazu tendiert, sich zum Beispiel am Abend, also ganz viele von meinen Klientinnen erleben zum Beispiel, dass sie am Abend, sobald sie mal in eine Ruhe kommen im Alltag, zu so Essanfällen tendieren. Und ich rede jetzt nicht vom Binge-Eating, wo dann quasi die klinische Form, pathologische oder eher erkrankte Form von Essattacken sind, sondern schon feine Essanfälle. Sie können es noch kontrollieren, sie wissen noch, wie viel sie essen, aber so ein bisschen eskalieren vom Gefühl her. Es ist wirklich die Frage, was ist gerade dein Thema? Wenn das ein Thema ist, dann ist es ein Thema, wo man ruhig auf der emotionalen Ebene anschauen muss. Oder wo man wirklich muss sagen, hey, um was geht es eigentlich? Wenn es aber eben ein Thema ist, wie ich bin einfach fixiert aufs Thema Essen, also fixiert im Sinne von, ich möchte es möglichst gut machen.
Ja, genau.
Das ist das. Und quasi möglichst, jetzt nehme ich wieder meine Gänsefüßli, möglichst gesund essen.
Genau. Das interessiert mich.
Da redet man von orthorektischen Strukturen. Oh mein Gott. Das Thema Orthorexie, also Orthorexia nervosa, beschreibt ein zwanghaftes Gesundessen.
Was man selber als gesund definiert.
Ja, es kann wirklich sein, dass das Menschen sind, die dann jegliche wissenschaftliche Studien, jegliche, also das sind die Menschen, die mich fragen, welche Reifegrad vom Äpfel hat am wenigsten Zucker drin. Oh. Also das ist dann wirklich die Ebene. Da reden wir eher aber von einem erkrankten Verhalten, also wirklich, das ist eher eine zwanghafte Essstörung eigentlich. Aber unsere Gesellschaft, tue ich jetzt ein bisschen provokativ sagen, hat schon sehr orthorektische Strukturen. Das heisst, wir sind in einer Gesellschaft, wo das Gesundessen einfach gang und gäbe ist, also im Sinne von
normal und gut.
Ja, schon fast zwanghaft. Gut. Das sind dann so Aussagen wie, ich esse jetzt ein Salat, ich bin heute Abend zum Raclette eingeladen. Wir nehmen das schon fast als normale Aussage wahr. Aber eigentlich heisst das in dem Moment, ich hätte eigentlich Hunger, aber ich tue mein Essen eigentlich verschieben. Ich möchte möglichst gesund essen. Also ich möchte möglichst nicht das, was ich gerade Lust drauf habe oder wo mir der Körper würde melden, sondern ich tue es übersteuern. Ich tue planen. Ich übersteuere.
Aber geh noch mal schnell zurück. Jetzt bist du noch ein bisschen fest in der Erklärung. Was mache ich, wenn wir genau diesen Fall haben?
Dann
wir haben jemanden, der tatsächlich sich damit auseinandersetzt, vermeintlich ganz viel darüber nachdenkt, und aber doch jetzt irgendwie einfach merkt, hey, ah, es nervt mich die ganze Zeit am Planen sein, die ganze Zeit mir den ganzen Tag durch zu überlegen. Also jetzt eben, genau das Beispiel finde ich mega gut. Ich kenne das von mir aus auch, dass ich weiss, hey, jetzt, weiss auch nicht, Ostern, Pfingsten, Ufert, hat mir irgendwie Essen, wir die ganze Zeit sind, muss 7-mal eingeladen, und dann überlege ich mir tatsächlich manchmal, ja, aber wenn es heute Abend wieder Vorspeise, Hauptgang, Dessert gibt, und ich finde eigentlich auch alles unlässig, und ich finde sogar noch ein bisschen Alkohol dazu unlässig, und merke dann, es bekommt man aber nicht so, dann fange ich gerade auch automatisch irgendwie planen, aber dann eben eher in den Kopf zu rutschen. Also was mache ich, wenn das so einfach, wenn ich finde, das nimmt zu viel Raum in meinem Leben ein?
Das Zentrale finde ich genau, du hast es gerade vorher eigentlich ganz einen wichtigen Teil gesagt, du hast gesagt, ich spüre, es ist mir eigentlich zu viel. Und dort ist es wichtig, dass wir lernen, zu spüren, was unser Körper braucht.
Also Nein sagen?
Nein, im Gegenteil, ja sagen zum Körper. Und zwar ganz fest darauf hören, und jetzt wird es mega abstrakt und ich werde wieder konkret, keine Angst, was mir der Körper eigentlich meldet. Und zwar ist das sehr lustig. Das kann bedeuten, dass wir einfach zum Beispiel mal, wenn wir Hunger haben, steh einfach mal vor den Kühlschrank oder geh im Mikro und versuch mal, alles, was uns irgendwie an solche im Kopf rumrennt, lauf einfach mal durch und kauf mal nur, was du unhöhnen Bock gerade hast.
Jetzt gerade.
Geh im Migros und kauf nur, auf was du gerade hure Lust hast. Und zwar wirklich, schau nachher, was ist in dem Kistchen drin, wo du gekauft hast. Was ist in deinem Sack? Und dann...
Ah, süß, könnte ich dir im Fall jetzt gerade sagen.
Sag mal, auf was hättest du gerade mega Bock?
Lust auf Brownie und auf die Cornflakes, Schoggi-Cornflakes mit dunkler Schoggi rundherum.
Geil, go for it. Ist es. Und zwar dort ist genau ein bisschen die Idee dran. Und zwar die Idee dran ist, je mehr wir lernen, genau das zu essen, was unser Körper gerade meldet, und aber dann nur das. Und jetzt kommt eben genau der Witz dran. Was machen wir? Du isst jetzt nicht Brownies mit deinen Cornflakes mit Schoggi rundherum, sondern du gehst dann sehr wahrscheinlich in Laden, schaust, was ist so Brownie-ähnlich und könnte den Lust befriedigen, aber ja kein Brownie ist, weil es hat vielleicht zu viel Zucker und weiss der Gucker was drin.
Okay.
Das heisst, du gehst es stellvertretend essen.
Ja.
Du isst dann zum Beispiel Reiswaffeln mit Schokoüberzug. Hey, sorry, mega langweilig, weil eigentlich hat dein Körper ein Brownie wollen. Das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt.
Aber und dann?
Aber dann lernt dein Körper eigentlich immer, er bekommt nicht das, was er meldet. Also ihr müsst euch vorstellen, der Körper gibt dir Botschaften. Er sagt dir ganz konkret, was du brauchst. Wir haben aber gelernt, das immer zu übersteuern. Klassischerweise, mein Körper ist mega müde, wenig geschlafen. Was schreit unser Körper? Zucker, Energie, oder?
Logisch.
Ja. Wenn wir merken, hey shit, mein Körper ist eigentlich müde und nicht hungrig. Lust auf Zucker und hungrig, dann merken wir, aha, mein Körper braucht eine Pause. Und jetzt ist das im Essen und Wahl genau das Gleiche. Wir schauen ganz oft, was gibt es für Angebote, was wird uns angeboten, was ist eben gesund, was ist ungesund. Wir haben ganz viele Konzepte im Kopf, aber hören nicht wirklich an, was unser Körper schreit.
Also und was du sagst, aber nur schon eine Unterbrechung.
Ich muss es schon fertig machen, nachher gebe ich es dir gerade. Beispielsweise habe ich KlientInnen, die dann wirklich lernen, hey, ihnen schreit es nach Fleisch, beispielsweise. Kann ja passieren, hast mega Lust auf Fleisch. Dann bieg lieber mega viel Fleisch rein, und ich meine es jetzt nicht ethisch und ökologisch und so weiter. Im Endeffekt hast du weniger Fleisch gegessen. Wenn du diesem Moment mega folgst, hast du keinen anderen Gelüst, der dich ablenkt von diesem Wunsch. Ist das verständlich?
Also genau, darum wollte ich zusammenfassen. Also das heisst, was du eigentlich sagst, wenn du wirklich auf den Körper hörst, was dein Körper in dem Moment braucht, und da sind wir ja voll wieder bei unserem Grundkonzept von Wahrnehmung vom Körper, also eigentlich Einklang von Körper, Geist und Seele,
ja, genau.
Dann nehmen auch die automatisch auch die Ausreißer und das Übersteuerte und das Verkopfte ab und hast schlussendlich ein besseres Körpergefühl, weil du dem kannst vertrauen, was dann stattfindet. Was aber dann schlussendlich auch bedeutet, dass zum Beispiel, wenn du eingeladen bist auf Besuch und es gibt etwas zu essen, was dein Körper gerade gar nicht eine gute Idee findet, und da habe ich vorher gesagt, Nein sagen, dass du eben dann zum Beispiel auch lernst, für das einstehen und auch lernst zum Beispiel sagen, nein, das mag ich jetzt gerade nicht essen. Oder du nimmst nur eine sehr kleine Portion oder irgendetwas.
Absolut. Also ich finde das auch wichtig, dass man dort auch schaut, was ist von meinem Sozialsystem so ein bisschen verlangt, oder? Also was hat man einfach, weil man jedes Mal zum Beispiel, keine Ahnung, bei der Familie eingeladen ist und dann gibt es halt das und ich habe das Gefühl, ich muss das essen. Nein, eh nicht, oder? Muss ja nie. Was ich wichtig finde, ist das mit dem Anhören. Das braucht enorm viel Übung. Also es wird ganz oft wird umgehypt, hey, intuitive eating, das ist doch einfach intuitive eating. Ist doch mega einfach, du musst einfach hören, was du willst, was dein Körper dir eigentlich sagt. So einfach ist das nicht. Das braucht enorm viel Zeit und Übung. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, am Anfang macht man nämlich ganz viele Sachen, die man nicht will. Also beispielsweise, ich empfehle KlientInnen zum Teil wirklich ihren Essanfällen nachzugeben. Also wirklich sich ein nices Blättchen machen, wenn man jetzt am Abend wirklich zu Essanfällen tendiert, mach dir ein gemütliches Blättchen mit allem, was dich gerade gelustet.
Oh, ich sehe schon meine Patientinnen, die wirklich, und das ist echt nicht zu unterschätzen, wo das echt Angst macht.
Ja, und das macht Angst. Ich habe das regelmäßig. Das ist eine ganz schwierige Übung, die muss auch ganz nah betreut sein oft. Aber einfach sich mal wagen, mein Blättchen, anstatt, weil das, was man in diesen Momenten beobachtet, ist vor allem das Ping-Pong-Verhalten. Also aufgumpen, etwas in den Kühlschrank holen und wieder abhocken.
Ping-Pong ist geil.
Es ist wirklich ein Ping-Pong. Und der Kühlschrank sieht immer noch genau gleich aus. Wenn man aber lernt, sich einmal wirklich voll die Platte zu füllen mit allem, was man gerade gelustet hat, und eben nicht die Reiswaffel anstatt das Brownie, nimm lieber das Brownie, iss das Richtige, wo du gerade gewünscht ist,
wirklich Lust hast.
Wo du wirklich Lust hast, dass die Befriedigung auch eintreffen kann. Mach dir eine coole Platte mit allen Sachen und dann höckle dort an, wo du hinhocken willst, und iss so viel von dieser Platte, wie du willst.
Mit Fernsehen oder ohne?
Wie du auch immer willst. Weil nach dies nah wird das sich langsam zur Neige gehen, das Verhalten. Ich verspreche es euch. Es ist eine Übung, die wahnsinnig anstrengend ist zum Aushalten, aber die immer mehr dazu fühlt, dass du am Schluss gar nicht die ganze Platte isst.
Es ist geil, du hast ein Versprechen gemacht, das genau wahr ist, weil du hast gesagt, wo immer mehr dazu fühlt, anstatt führt.
Genau,
und danke. Genau das ist es ja in dem Fall, das, was du sagen willst. Du fühlst es immer mehr und nicht du isst es quasi mit abzählt, ich esse jetzt 3 M&Ms, sondern du weißt dann vielleicht gar nicht, dass du 10 M&Ms gegessen hast oder 20, weil es fühlt sich dann anders an.
Genau, und du sagst nämlich ganz etwas Wichtiges. Unser Auge isst ja mit. Also unser Auge muss, und darum wegen der Fernsehfrage, das finde ich ganz wichtig, unter Ablenkung essen wir mehr, unaufmerksamer und
schneller.
Und unsere Esserinnerung ist reduziert. Das heisst, unser Hirn merkt nicht, welche Mengen wir essen. Das hat man so, das hat ein tolles Experiment mit so einem Suppenteller, der sich immer wieder füllt.
Ja.
Also es ist so eine Installation. Mit 2 Leuten hocken nebeneinander, die essen die Suppe. Und der eine Suppenteller, der füllt sich immer automatisch von unten, könnt ihr euch quasi vorstellen. Menschen orientieren sich immer an quasi Portionengrössen oder an veränderten Portionen quasi. Also haben sie schon die Hälfte gegessen oder nicht. Und weniger ihre Wahrnehmung, ob der Bauch voll ist oder nicht. Wenn wir also den ganzen Teller vor uns haben, mit dieser Platte und diesen Sachen, kann unser Hirn und unsere Wahrnehmung überhaupt mitmachen und merken, Schritt für Schritt, aha, so viel habe ich schon gegessen. Und die Introspektion, genau, fällt viel, viel einfacher in dem Moment, dass man mal merkt, mein Bauch geht es besser. Oder
so, du isst einfach leer, quasi.
Das wäre dann, wenn du, also das ist im Fall etwas anderes. Viele Menschen sind dazu trainiert worden, in frühen Jahren, sind dazu trainiert worden, dass sie den Teller leer essen müssen. Das ist der Klassiker. Und Teller leer essen bedeutet dann wirklich, der muss dann immer leer sein. Und das sind auch so Prägungen, die unser Essverhalten beeinflussen.
Ja, und jetzt aber nochmal ein anderer Gedanke, da sind wir jetzt wieder so beim Thema Social Media und so weiter. Also wir werden auch dort immer wieder so quasi sehr niederschwellig gefüttert mit dem richtig, mit dem falsch, du musst Essen tracken, du musst jetzt noch den Shake nehmen. Und es wird ja eigentlich sehr clever verkauft und sehr clever vermittelt mit dem, wenn du all das machst, dann bist du glücklicher.
Genau.
Also es wird immer so aufgehängt an dem, dass das, also es gibt irgendwie sogar so einen Buchtitel oder einfach so die Grundidee von wegen «Ist dich glücklich?»
Ja, und so, das Glücksversprechen, ja.
Egal wie, also es ist immer, es wird auch so dann uns ständig transportiert mit dem «Hey, du bist dann zufriedener, mhm. du bist dann glücklicher» und dann stellst du dich auch selber in Frage «Ah, ich bin in dem Fall jetzt noch nicht glücklich, also muss ich, kann, also das Coole am Essen oder das Vermeintliche am Essen ist wie, ich kann etwas sehr einfach im Verhalten ändern, nicht essen, ja essen, dazu nehmen, weglassen und dann geht es mir besser.»
Das ist ein mega schönes Bild. Also es ist wirklich ein riesen Thema und dort dahinter sehe ich auch immer so den Optimierungsgedanken, oder? Also das Essen anstatt als quasi Nährquelle, ganz banal, als Essensaufnahme,
ja.
als Überlebensstrategie, als Optimierungsschraube verkauft wird.
Ja.
Also im Sinne von, drehe ein bisschen am Essen und es geht dir besser. Drehe ein bisschen an dem und
du bist glücklich.
Du bist glücklich. Und jetzt kommt eben noch viel mehr damit. Nicht nur du bist glücklich, sondern du bist beliebt, du bist ethisch, du bist moralisch.
Du bist ein guter Mensch.
Du bist ein guter Mensch. Eben, das ist so GOP, Karma-Linie. Hey, nice, oder? Das ist genau das. Oder? Du dein Karma pimpen, indem du die Produkte kaufst. Das sind so Gedanken dahinter, oder?
Und
wo nachher im Food-Marketing, aber auch auf Social Media extrem stark gepusht werden.
Und es funktioniert.
Es funktioniert voll, weil
und
es ist mega einfach.
Und da sind wir
einfach.
Eben voll dabei, dass man genau mit diesen Massnahmen, also was ja dort Social Media, die Werbekampagne etc. alle so gut geschnallt haben, je mehr Spinnennetz, dass wir weben, oder? Und das sind ja dann zum Teil kling, genau. Je dichter das ist, je grösser das ist, weil du kannst so viel daran aufhängen, eben bis das Glücksversprechen, desto mehr klingelt es und desto mehr ist es omnipräsent.
Durch das ist es omnipräsent und durch das ist es aber auch Omnistress.
Ja.
Weil du kannst nur, es wird dir immer schon wieder da eine Perfektion vorgelebt, es referenziert ein bisschen auf die Sex-Thematik, es wird dir wieder ein Perfektionsbild vorgelebt,
es
so
richtig.
Muss es sein. Ein richtig, ein falsch. Nebendran existieren wir alle, aber als extrem komplexe Wesen, oder? Also wir können nie nur ein Verhalten aufrechterhalten. Wir haben verschiedene Emotionen, wir haben verschiedene Lust, Genuss, Traditionen. Hey, wir sind viel komplexer als das. Und unser Essen ist auch viel komplexer.
Wie gesund und ungesund.
Weder das noch perfekt und imperfekt. Und ich glaube auch gerade dort ist es flexibler Umgang mit diesen Themen und auch ein entspannter, genussvoller Umgang mit dem Thema Essen viel, viel dominanter. Aber das müssen wir auf der einen Seite selber erfahren und auf der anderen Seite, wenn wir es erfahren haben, auch vorleben, für die nächste Generation. Und auch dort nicht neue Muster von richtig, falsch, gesund, ungesund wieder neu prägen, sondern einen entspannten Umgang lehren.
Und was ich schon auch nochmal wichtig finde, ich finde, du hast es jetzt mega schön zusammengefasst, aber auch da wieder, wie vielleicht nach dem ersten, das ist nicht einfach zu erreichen, weil genau bei jeder Übung, die du jetzt angeklungen hast, habe ich gemerkt, kräuselt es mir so ein bisschen im Nacken und so im Sinne, ui, das könnte aber mega fest Angst machen, das könnte mich sehr beunruhigen, das könnte mich sehr verunsichern. Also, dass man dort auch, wenn man an das Thema Essen annehmen möchte, dass man an sich viele Ressourcen freischaufeln muss, sowohl emotionale, wie vielleicht finanzielle, wie vielleicht Zeit, wie vielleicht überhaupt. Und vor allem ganz viel Geduld und Liebe mit sich selber. Hey, es darf sich scheiße anfühlen, es darf beängstigend sein, es darf dramatisch sein. Und trotzdem kann ich sagen, doch, ich möchte das, weil das ist eine Fixierung mehr, die ich vielleicht einfach nicht mehr so ständig in meinem Leben haben will.
Hey, und darum auch da sich Hilfe holen, darüber reden und auch da mit den FreundInnen darüber reden, sich Unterstützung im sozialen Umfeld holen und auch dort mal darüber nachdenken, wie reden wir eigentlich über Essen untereinander? Wie oft ist das die ganze Zeit ein gewertetes Thema? Und wie fest würde es zum Beispiel auch mal gut tun, einfach mal entspannt, darüber zu reden mit KollegInnen und wirklich sich einfach Zeit nehmen dafür. Hey, Tanja.
Danke. Oh. Liebste Ronja, wir sind am Schluss von 3 Folgen. Hey. Wir haben jetzt da einfach mal einen Versuch gewagt, wie das so ist, mit uns zusammen 3 Stunden, 3-mal das 3 Themen, und was ich immer echt die heilige Dreifaltigkeit, können wir jetzt auch noch anhängen?
Yeah. Nein, die lassen wir. Aber wir sind 2, hör auf von 3
zu 2. Okay, ist gut. Manchmal haben wir eine dritte Persönlichkeit oder so. Also gut, oh eine Hauch, also viel Blödsinn. Okay,
ich möchte schon sagen, wir haben noch einen Bruder.
Wir haben noch, ja genau, wir haben dazwischen noch einen Bruder zwischen uns. Wir sind 3. Wir sind doch die heilige Dreifaltigkeit. Also, egal. Auf jeden Fall, was ich auch sagen wollte, ich muss immer echt sagen, ich bin total positiv überrascht, weil ich habe Sachen über dich erfahren und durch dich erfahren, die ich wirklich nicht gewusst habe. Und in gewissen Sachen sind wir uns viel ähnlicher, wie wir bewusst gewesen sind. Und in anderen Sachen sind wir viel verschiedener, wie mir bewusst wurde. Aber ich finde es sehr cool, so eine, wie sagen wir, nicht eine kleine, sondern eine junge, kleine Schwester zu haben, die echt clever ist.
Danke oh mein vielmals. Gott, ich bin gerührt. Das ist im Fall ein historischer Moment, wo wir jetzt gerade das Schudern und das Kribbeln hinten haben, was du jetzt gerade gesagt hast, gibt. Schwester, ein Fakt mit dir und ich hoffe, wir können das weiterziehen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Und es hat uns gefreut, haben dir zugelassen. Und merci vielmals.
Tschüss. Danke. Zusammen. Tschüss.
Total normal.
Ist ein Podcast von der
Ronja
und der Tanja Schifftan.
Produziert von der Podcast-Schmiedi und Anyworking Mom.
Hast du eine Frage? Dann schick ein Mail an shiftan@anyworkingmom.com.